Netradio Kulmbach hier auf Radio Galaxy. Ich war unterwegs für Netradio und zwar in Kupferberg im Bergbaumuseum. Dort habe ich mich unterhalten mit Herr Kliesch. Er ist erster Vorstand des Bergbaumuseums und des Besucherbergwerks. Und auch noch dabei war Reinhard Hohlhuth, Verfasser der Chronik von Kupferberg. Zusammen mit ihm bin ich dann auch noch in den Stollen gegangen, in das Besucherbergwerk, um mir das mal anzuschauen, wie früher denn Kupfer gewonnen wurde. Das aber später. Jetzt erstmal hören wir von Herr Hohlhuth, wie er denn überhaupt dazu kam, diese Chronik zu Kupferberg zu schreiben.
Ich war aktiver Fußballer hier in Kupferberg und habe 1967 bis 1970 in Bamberg studiert, Lehramt. Und da kamen wir darauf zu sprechen, dass unser Förderschacht hier eingestürzt ist. Im November 1967 war das. Und da hat die Professor Roth mich darauf angesprochen, Herr Hohlhuth, das wäre doch ein Thema für Heimat und Sachkunde. Und ob ich nicht meine Facharbeit für das Examen über dieses Thema schreiben würde. Und das habe ich dann getan, habe es auch nicht bereut. Also es war, und so bin ich eigentlich zum ersten Mal mit der Geschichte konfrontiert worden. Und dann hat der damalige Bürgermeister, der Herr Fritz Schott, hat zu mir gesagt, Reinhard, mach mal so, vielleicht kannst du das in eine Chronik zusammenfassen. Und dann habe ich zusammen mit dem Werner Bittermann, habe ich 1986 die erste Chronik verfasst. Und die mit ca. 600 Auflagen waren es, glaube ich, damals. Als die dann weg waren, haben wir gemeinsam mit dem Besucherbergwerk hier, also Museumsverein, das dann noch einmal geschrieben und noch einmal neu verfasst.
Was hat Sie selber an der Stadt Kupferberg fasziniert, dass Sie diese Chronik geschrieben haben?
Ich bin geborener Kupferberger. Also mein Vater war auch früher hier Bürgermeister und seitdem ist man einfach auch sowieso heimatverbunden. Und das war eigentlich auch der Grund, weshalb ich mich da gerne mit engagiert habe.
Was war so das grundlegende Ziel, als Sie begonnen haben, die ersten Zeilen zu schreiben? Was wollten Sie dem Leser vermitteln?
Ich wollte dem Leser einfach mal zeigen, nach dem Spruch, den ich in meine Chronik reingeschrieben habe, man kann eigentlich die Gegenwart nur meistern, wenn man die Vergangenheit kennt. Ne? Aber wie man so schön sagt, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Das habe ich da vorne reingeschrieben. Das war eigentlich auch der Grund, weil viele Kupferberger ja gar nicht gewusst haben, was hier überhaupt war.
Wenn man sich die Kupferberge anschaut, Sie haben vorhin schon mal angesprochen, nicht alle sind dem ja, positiv gestimmt, dass es hier Steinbruch oder Bergbau gab. Wie sehen Sie das? Ist das was Positives, was diese Stadt prägt und was auch erhalten bleiben sollte?
Ich sehe es auf jeden Fall positiv, denn die Geschichte Kupferbergs ist halt einfach eng mit dem Bergbau verbunden und warum sollen wir das nur schlecht reden?
Jetzt gilt Kupferberg, auf der Website steht schon, als einer der ältesten Bergbaugebiete im Frankenwald. Überlieferungen führen bis ins 9. Jahrhundert zurück.
Richtig. Ich habe also in meinen Untersuchungen in Bamberg im Staatsarchiv schon gefunden, dass hier wahrscheinlich schon um 900 die ersten Abbauversuche waren. Ein gewisser Mönch Otto von Weißenburg, der hier verschiedene Dinge niedergeschrieben hat, da kann man erkennen, dass hier wahrscheinlich schon um 900 die ersten Bergleute tätig waren.
In der frühen Periode beschränkte sich ja der Bergbau, also jetzt mal ganz früh, auf die Ausbeutung von Erzseifen, also in Wasserläufen. Können Sie beschreiben, wie das damals vollzogen wurde? Ja. Wie kann man sich das vorstellen?
Das Seifen, da versteht man eigentlich darum, dass die aus dem Sand in den Bächen und Flüssen meistens Gold rausgeholt haben. Kupfer ist so in dieser Art und Weise nicht ausgeschwemmt worden.
Wie kam es dann in Kupferberg dazu, dass man zum Bergbau übergang? Da gab es ja auch das Hindernis, dass viel Wasser war und man musste das Wasser beiseite schaffen.
Ja, dann später, nachdem man hier gewusst hat, dass es Erze gibt, hat man natürlich drüben auf der anderen Seite alles abgebaut und hat dann hier herüben angefangen. Auch oberflächlich, aber dann schon mit Schächten, dass man tiefer eingedrungen ist. Und dann kam natürlich an einem bestimmten Punkt das Wasser dazu. Und das war damals mit den technischen Mitteln nicht möglich, tiefer zu gehen, beziehungsweise mit dem Wasser Herr zu werden.
Kann man ja ergänzen, ich habe das hier aufgeschlagen. Da kam nämlich um 1700 ein gewisser Herr Kropf aus Nordrhein-Westfalen, ein sehr tüchtiger Bergbauingenieur, der hat diese Wasserkunst hier gebaut.
Vielleicht könnte man das dem Hörer ein bisschen verbildlichen. Würden Sie die Abbildung mal beschreiben? Wie schaut denn so eine Wasserkunst aus?
Die Wasserkunst, die schaut also so auf, dass durch eine Wasserleitung Leitung, sage ich jetzt mal, das erste obere Rad betrieben wurde. Und durch eine Stange ging das auf ein zweites Wasserrad und das dann weiter sogar auf ein drittes Wasserrad. Und an dem dritten Wasserrad, da hingen unten wie so kleine Eimer dran, die haben das Wasser abgetäuft, wie die Bergleute sagen. Das heißt, die haben das nach oben getragen dann und haben das über eine Leitung abgeleitet. Man nennt das Abtäufen eines Schachtes.
Jetzt hatten Sie, Herr Hohlhut, angesprochen, quasi erst durch den Erfinder, Herrn Kropf, kam diese Wasserkunst zustande. Aber woher kam denn dann das Know-how des Bergbauens hier nach Kupferberg?
Ja, der Bergbau hat eigentlich schon alles, wie die in Sachsen Erzgebirge sagen, alles kommt aus dem Bergbau. Mhm. Das ist die älteste Sprache, die es gibt, ja. Die bergmännische. Und die haben ja diesen Agricola gehabt. Da gibt es ja ein Mordsbuch da drin und da steht alles drin. Und diese Sachen, die gelten heute auch noch, was der alles aufgeschrieben hat in 12 Büchern.
Okay.
Und da ist auch das Know-how hergekommen. Wir haben allerdings auch damals schon viele Leute aus Italien gehabt und Handwerker, die sind aus dem Böhmischen und Sächsischen und Harz. Die haben ja ständig gewechselt, wie das früher die Walz war. Genau. Die haben sich überall das Geld verdient und sind dann umgezogen und haben natürlich das Know-how weitergetragen.
Ja. Denn das muss man sich mal vorstellen, um die 1700 Bergleute hier tätig waren, dann hatten wir jede Menge Schmelzen. Die alte Schmelz gibt es ja heute noch. Und da sieht man mal, was hier los war. Es steht in manchen Schriften, dass es hier fast keine Bäume und Wälder mehr gab, weil alles verwendet wurde zum Schmelzen und so weiter. Also das war schon eine, sage ich jetzt einmal, eine sehr intensive Zeit des Bergbaus.
Das ist, daher kommt auch, dass wir hier Fichten haben. Mhm. Weil das ist damals so 1500, 1600 schnell wachsendes Holz gewesen.
Ja.
Die Eichen- und Buchenwälder waren abgeholzt, da hat man die Fichte hergenommen. Ne?
Jetzt haben Sie schon mal so eine Zahl angerissen von Arbeitern, 2000 ungefähr, das waren jetzt einfache Bürger. Wie waren denn die Arbeitsverhältnisse damals?
Tja, die Arbeitsverhältnisse, da muss ich jetzt natürlich unterscheiden, wenn ich jetzt ins 14. Jahrhundert gehe. Da waren die Arbeitsbedingungen sehr hart. Es war auch Kinderarbeit, das habe ich klipp und klar lesen können in manchen Unterlagen. Die Schächte und die Stollen, die waren sehr niedrig, sodass sich die Leute zum Teil nur gebückt vorwärts bewegen konnten.
Ja.
Besser wurde es erst um 1700 dann mit der Erfindung des Schwarzpulvers, wo dann auch Sprengungen durchgeführt worden sind. Aber sage ich jetzt einmal, im Mittelalter oder zu Beginn der Neuzeit war es noch eine sehr harte und schwere Arbeit.
You had me under your spell, from those eyes I couldn't tell. Hypnotized by your words, I was caught up in your charms. Darling, before my eyes, fooled me with your constant lies. Why did it have to go this way? What am I to do? This funny old game is going away. Just leave me on my own. We'll dance with my friends till I'm out of time. The sun will take me home. Break up the silence, break up the silence. Oh, oh, come on, let me go. Battle of virtues. No, I don't wanna win or lose. I just hope for this to end. No, 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 no. Don't want you with me anymore. There's no point, cause there's only war. You're messing with my heart. Just walk away. This funny old game is going away. Just leave me on my own. We'll dance with my friends till I'm out of time. The sun will take. Come on, let me go, oh, 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 oh. Come on, let me go, oh, oh, oh.
Ich war zu Gast in Kupferberg, beim Bergbaumuseum und im Besucherbergwerk. Gerade ging es um die Arbeitsverhältnisse damals im Stollen. Jetzt meine Frage, wie war denn die Entlohnung? Wurden denn die Arbeiter damals in Kupferberg wenigstens relativ gut entlohnt?
Ja, die Entlohnung war auch sehr grenzwertig.
Also man hat damals gesagt, ein Bergmann verdient mehr wie ein Schulmeister.
Okay.
Ich weiß aber nicht, wann die Schulmeister überhaupt aufgekommen sind.
Genau. Jetzt haben Sie mir hier noch so ein Buch vorgelegt, die Arbeitsordnung. Ja. Was ist das denn?
Ja, hier sind verschiedene Sachen. Arbeitszeitbeginn und Ende der regelmäßigen Arbeitszeit sowie Zahl und Dauer der regelmäßigen Pausen. Und die Ordnung der Seilfahrten richtet sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Tarifvertrages und werden durch den Ausamt bekannt gegeben.
Es gab schon feste Regelungen trotzdem dafür.
Ja, das muss man schon machen. Man hat ja auch die Rangordnung gehabt, da war der Steiger, der Obersteiger und dann die Heuer, die unten gearbeitet haben. Sie müssen sich aber die 1700 Bergleute hier so vorstellen, da war der Abtransport, da war die Herbringung des Holz, die Verhüttung, die Verkleinerung zum Holz. Und was alles dazu, dann musste ja unten der Hauer, das war ja der Einzige, der am Kupfer dran war,
ja.
Dann müssten ja noch Leute das wieder nach oben schaffen. Dann ist das Kupfer in dem Felsbrocken geröstet worden, das heißt erhitzt worden. Dann hat sich das, konnte man das mit Pochwerken zerschlagen und dann konnte man das mit den damaligen Methoden, also Holzkohle, erst verhütten. Vorher war das unmöglich von der Temperatur her an das Kupfer ranzukommen. Und dann hatten wir hier in dem Kupfer sehr viel Eisen drin. Gott sei Dank hat das Eisen und das Kupfer einen unterschiedlichen Erstarrungspunkt.
Ja.
Und wo das kalt geworden ist, konnte man das wunderbar trennen.
Ja. Ich habe gelesen, dass Kupfer ja fast in jedem Gestein vorkommt, auch wenn es nur minimal ist. Aber der Anteil hier in Kupferberg war ja extrem hoch. Ja.
Der Anteil in Kupferberg, der lag bei 15%. Und man hatte damals auch einen Schrägschacht noch unten im Tal gehabt. Und da ist man allerdings von der Menge begrenzt auf 22% des Kupfers gestoßen. Das hat man abgebaut und da war die Sache erledigt. Also das ging nicht weiter mit ihm. Aber heute ist noch eine Unmenge Kupfer vorhanden mit 15%. Also mehr wie in Amerika, da wird er mit 0,5 oder ja, Prozent abgebaut. Ja. Das wäre hier noch alles da, aber man müsste hier wie beim Braunkohleberg überall die Häuser abreißen.
Und das wird vielleicht darf ich das ergänzen. Als ich hier die Chronik geschrieben habe, ich habe vorhin den Bürgermeister Fritschott schon erwähnt und er hatte lange Probleme, dieses Bebauungsgebiet Frümershof frei zu bekommen, weil sie ihm immer geheißen haben, wir haben unheimliche Erzwerte noch im Boden drin und es könnte sein, dass es irgendwann mal wieder abgebaut wird. Aber zu der damaligen Zeit war halt Kupfer billig, es wurde in Chile im Tagebau abgebaut und so weiter. Wenn es vielleicht heutzutage wäre, wie wir den Preis jetzt haben für Kupfer, das ganze Dach drinnen geklaut werden und so weiter, dann wäre das vielleicht ganz anders gelaufen.
Ja. Herr Klisch, Sie hatten vorhin schon mal angesprochen, die Verarbeitung des Kupfers und was da alles noch drumherum ist, Holzlieferung und Co. Wie ging es denn dann weiter mit dem Kupfer? Wurde ja nicht nur zu Eigenzwecken genutzt, wurde ja bestimmt auch irgendwo hin vertrieben.
Ja, das war damals so, wir hatten ja diesen Kirschner, der hier die Hospitalstiftung, und der kam ja aus Bamberg. Das war ein Bürger. In Kupferberg war er auch wieder Bürger, dadurch, dass wir in Nürnberg. Und der hat das Ganze damals vertrieben. Das Kupfer ist also hier verhüttet worden und transportiert worden nach Nürnberg. Dort ist es verkauft worden für, glaube ich, Blech und Münzen und alles Mögliche. Es war ein sehr weiches Kupfer, weil 10% in dem Kupfer war Gold. Wie der Dr. Vaché, ein Geologe, der mal hier gearbeitet hat, hat gesagt, wir müssten eigentlich Goldstadt heißen
ja.
Und nicht Kupferberg. Aber wie gesagt, man war damals nicht in der Lage, das Kupfer rauszuholen. Man ist erst viel später darüber gekommen, durch Seigern aus dem Kupfer das Silber wenigstens rauszuholen. Aber zum Gold haben sie es nicht geschafft.
Konnte die Stadt Kupferberg denn finanziell davon profitieren?
Zu der damaligen Zeit schon, aber der Abbau wurde leider immer wieder unterbrochen durch intensiven Wassereinbruch. Und deswegen haben wir lange Perioden gehabt hier in Kupferberg, wo nichts mehr abgebaut werden konnte. Und deswegen waren auch die Vorteilnahme der Stadt sehr unterschiedlich.
Mit dem Aufschwung des Bergbaus stellt sich ja dann auch irgendwann die Frage des Rechts an der Verfügung über der Bodenschätze, über des Kupfers. Wie wurde das damals gehandhabt?
Wenn viel Kupfer da war, da hat der Staat die Hand drauf aufgehalten. Und wenn nichts gefunden worden ist, weil Wassereinbrüche waren und so weiter, dann durften es die Leute privat machen. Sobald die wieder was gefunden haben, ist wieder der Staat gekommen und hat das Geld eingestrichen.
Gab es dann bestimmt auch illegal Bergbau?
Ja, die Leute, die im Bergbau tätig waren, die haben natürlich auch selber noch geschaut, dass sie was finden und verkaufen können. Das wird schon sein. Aber das ist nicht weiter
nicht dokumentiert. Aber man kann schon sagen, wir haben ja festgestellt, als hier zum Teil mit Spritzbeton gearbeitet wurde, um wirklich die Sicherheit zu gewährleisten, da hat man oft einmal entdeckt, dass hier eine Grube ist, plötzlich der Spritzbeton weggelaufen. Da hat man gesehen, dass da manche Leute auch vielleicht einmal illegal gegraben haben.
Um vielleicht nochmal auf die Arbeitsverhältnisse zu kommen, welches gesundheitliche Risiko bestand denn im Bergbau? Weil Sie gesagt haben, mit der Zeit wurde dann auch ein bisschen abgesichert, aber es ist ja trotzdem sehr gefährlich.
Ja, das ist gefährlich, weil das Gestein recht brüchig ist. Das Kupfer ist ja meistens im Schiefer zu finden. Und wenn die Leute nur abgebaut haben, damit sie an das Erz kommen, da waren natürlich die nachfolgenden Leute schlecht bestellt, wenn sie in diesen Stollen und Schächten drin gearbeitet haben.
Und damit Sie, liebe Radio Plassenburg-Hörer, auch wissen, wie es denn im Besucherbergwerk, im Bergbaumuseum in Kupferberg ausschaut, bin ich mit Herr Kliesch einmal durchs Foyer gelaufen und er hat mir erklärt, was es dort so zu sehen gibt. Also man kann es vielleicht mal dem Hörer ein bisschen beschreiben, wenn man hier reinkommt. Neben dem Tresen findet man einen großen Glaskasten mit einer rotierenden, Schale, eben dieses Kristallisationsgefäß. Und davor liegen ein paar Reagenzgläser mit verschiedenfarbigen, Mineralien drinnen. Genau. Schauen wir mal hier weiter. Zu meiner Linken finden wir auch wieder eine Vitrine. Was sind das für Gesteine?
Das sind hier zum Teil Gesteine aus den Gruben in Kupferberg. Die waren aber hauptsächlich, lesen Sie schon, Leihgaben des Naturkundemuseums Bamberg. Mhm. Das haben die dort gesammelt und wir haben da Gott sei Dank einen Zugriff gehabt. Und das sind als Leihgaben jetzt bei uns ausgelegt.
Und in diesen Gesteinen findet man dann die Erze?
Ja, das ist hier zum Beispiel Malachit, das ist das grüne Gestein auf gediegenen Kupfer, also massiven Kupfer. Das ist auch Kupfermaterial. Hier haben wir dann bald durch die Öffnung vom Besucherbergwerk haben wir hier eine Holzschale gefunden und die ist ungefähr von 1280 mit Spitzeisen. Es ist ja so, diese Eisen sind natürlich alle oxidiert und verrostet, weil früher hat man ja aufs Werkzeug geachtet. Da musste ja der Hauer oder der Bergmann musste ja sein Werkzeug mitbringen.
Also Spitzeisen mit Holzstäben dran?
Ja, mit Holzgräben, das ist das werden wir dann später noch mal sehen, das ist dieses Eisen und Schlegel, wie es im Kupferberger Wappen auch drin ist. Da hat man hier ein Holzstab drin gehabt, den konnte man in der Hand halten. Auf der anderen Seite den Schlegel, wo man oben drauf gehauen hat. Das war sozusagen ein Fingerschutz, damit man sich nicht auf die Finger gehauen hat. Was für uns interessant ist, sind diese Tonfrösche hier.
Schauen aus wie zwei Ringe.
Ja, das muss man sich so vorstellen. So müssen die ausgesehen haben. Das sind die einzigen Fundstücke hier in Bayern. Und hier hat der Bergmann einen Holzstab oder seinen Daumen reingesteckt. Und da war dann hier Rinderteig drin und ein Docht. Das war eigentlich eine Leuchte.
Also so damit
er unten ein Licht hatte. Ne?
Ovales Gefäß, könnte man sagen, mit einem Loch, wo man dann mit dem Daumen das halten konnte.
Oder man konnte einen Holzstab rein und konnte es draufstecken und eben an die Wand lehnen.
Hier vorne sehen wir so wie so kleine Pfeifen. Was ist das?
Das sind, damit hat der Bergmann, wenn wo sie dann schon Sprengstoff hatten, also Dynamit. Da hat er dann einmal reingetutet, wie es jetzt im Steinbruch auch noch ist. Wenn die Sirenen zweimal gehen, dann ist höchste Gefahr und dann wird gesprengt und dann wird dreimal geblasen und die Sirenen angelassen und dann ist die Sprengung vorbei und die Gefahr.
Ordentlich laut für so ein kleines Ding.
Ja. Hier haben wir eine Übersicht über Kupferwerk 1780. Das war damals der Bittermann, der mit Herrn Holoth die Chronik gebaut hat. Das sind ja so Impressionen aus dem Bergwerk.
Mhm. Die Bilder, die hier jetzt wissenschaftlich bearbeitet worden sind von der Universität Würzburg, die kann man ja gar nicht so schildern. Das müssen sich die Leute dann selbst mal anschauen hier.
Ja. Dann habe ich noch einen Raum gesehen, hier zur Linken. Genau, Garderobe, wo man sich auch mal so einen Helm aufsetzen kann und ganz klassisch in Bergwerkerkleidung.
Ja, natürlich, das ist auch Vorschrift. Wir als Führer, wir müssen Sicherheitsschuhe tragen, wir müssen einen Helm aufsetzen und natürlich dann auch einen Rotkreuzkoffer dabei haben und natürlich die Sternlampe. Und die Besucher müssen einen Helm tragen und bekommen einen Umhang.
Das können Sie auch gleich anziehen.
Ja, machen wir direkt.
Und wenn ihr, liebe Hörer, hören wollt, wie ich mit Herr Holoth in den Stollen hinabgestiegen bin und was wir dort alles so gesehen haben, das gibt's gleich bei Netradio Kulmbach. Bis gleich. I'm jealous of the blue jeans that you're wearing and the way they're holding you so tight. I'm jealous of the moon that keeps on staring. So lock the door and turn out the night. I want you all to myself. We don't need anyone else. Let our bodies do the talking. Let our shadows paint the wall. I want you here in my arms. We'll hide away in the dark. Slip your hand in my back pocket. Go and let your long hair fall. I want myself. I'm jealous of the song that you've been singing and the way it's rolling off your lips. It might be selfish, but I'm thinking I don't need nothing between you leaning for another kiss.
Fall off my hat. I beat my chest. One, two, three. No, no, my fear can't hold me. Forget what they say you should be now. Let go your wild heart. Go let the
too late to be young.